Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, hallo, ich begrüße euch zum Tagesinfo am Donnerstag, den 5. Juli. Wir haben wieder jede Menge Beiträge und ein paar Kurzmeldungen. Ihr könnt uns hier im Studio anrufen, Fragen stellen, Bemerkungen machen, Kritik üben. Die Nummer hier ist wie immer 31028, Freiburger Vorwahl 0761 31028. Die Verantwortlichen im Studio sind wieder Erich, Markus, Erich und Margot. Und wir kommen damit zur Themenübersicht.
Ja, als erstes gibt es zwei Kurzmeldungen, die eine zu Euskadi, die andere zu Susanne Albrecht. Dann kommen die Themen. Das erste Thema ist Hamburg über die Premiere des Phantoms der Oper letztes Wochenende und die Aktivitäten vor allem im Stadtteil Schanzenviertel dagegen.
Moltkestraße 28. Die Hausgemeinschaft wehrt sich nach wie vor gegen den Rausschmiss.
Woodrock, eine Alternative zur bürgerlichen Kommunikationsstruktur, Ausrufezeichen, Studiogespräch mit VeranstalterInnen.
Albanien zu den Botschaftsflüchtlingen und der aktuellen Situation dort.
Und zum Schluss Veranstaltungshinweise.
Wir erinnern uns, am Montag vor einer Woche wurden in der Schlucht von Irumberri bei Pamplona im Baskenland die Leichen von zwei jungen Personen, einer Frau und einem Mann, sowie der schwerverletzte German Rubenacher aufgefunden. Beides oder alle drei sind wie ein Kommuniqué der bewaffneten baskischen Organisation ETA einige Tage später bekannt gehabt, Mitglieder dieser Organisation. Die Desinformation in der spanischen und der internationalen Presse hatte mit dieser Aktion ein neues Niveau bekommen, bereits am selben Tag, nachdem die Leichen gefunden wurden, nämlich erst am Mittwoch nach dem im Nachhinein festgestellten Tod vom Montag. Eben schon am selben Tag ließ das Innenministerium in Madrid und danach die ganze Presse verlauten, dass es sich um Selbstmord respektive Selbstmordversuch dieser drei Personen, dieser drei ETA-Mitglieder handelte. Die ganze Version hielt sich dann relativ hartnäckig. Während der letzten Tage in der Presse füllte beispielsweise der großen spanischen Tageszeitung El País täglich bis gestern die erste Seite und zwei, drei Seiten innen dran. Gestern lautete die Schlagzeile noch, dass der verwundete ETA German Rubenach, der ja auch Selbstmordversuch begangen haben soll, seine Genossin, die Susanna Regi, bei der zwei Kugeln im Kopf gefunden wurden und sie sich daher nicht selber umgebracht haben konnte, dass eben dieser German Rubenach dies zuerst gemacht haben sollte und so weiter. Mittlerweile sind wir irgendwie bei der siebten oder achten Version der Polizei angelangt, nachdem gestern sensationelle Neuigkeiten an einer Pressekonferenz vorgestellt wurden. Das spanische Nationalinstitut für Toxikologie hat nämlich in der Leiche von Juan Maria Lizarralde Unmengen von Wasser und Algen in dessen Lungen gefunden. Das heißt, gemäß einem Arzt dieser Organisation, dass Juan Maria Lizarralde an einem Ertrinkungstod gestorben sein muss und erst danach erschossen wurde, weil eine Person mit einem derart unmittelbaren Kopfschuss, der Kopfschuss wurde ebenfalls laut dieser Untersuchung aus 5 cm abgegeben, unmöglich mehr an einen Ertrinkungstod erleiden kann. Wir erinnern uns, es gab bereits 1984 einen ähnlichen Fall eines ETA-Mitglieds, das von der Guardia Civil nachweislich in einem Fluss ertränkt wurde und danach zur Täuschung noch erschossen wurde, obwohl der Mann schon lange tot war. Ein zweites eindeutiges Indiz, für das es aber bis zur Zeit noch irgendwie keine klaren Beweise gibt, ist die Aussage und die Aufnahmen, die aber zurzeit noch nicht öffentlich sind, des Polizeifunks, der offenbar abgehört wurde, an diesem Polizeifunk wurde am Montagnachmittag um 3 Uhr, das wäre eine Stunde und eine halbe, also 90 Minuten nach der offiziellen Polizeidarstellung, sei da verlautet worden, dass die Guardia Civil drei junge Leute mit Werkzeug und so weiter irgendwie im Grünen verhaftet hätte. Soweit die Neuigkeiten bis heute. Auf alle Fälle klar sagen kann man schon, dass die ganze Regierungsversion von den Selbstmorden oder den versuchten Selbstmorden innerhalb der nächsten Tagen, wenn nicht Stunden, vollständig zusammenbrechen wird.
Susanne Albrecht soll also ausgeliefert werden. Vor einigen Wochen in der DDR festgenommen, nach ihr 7 weitere, vermutlich schon längst ehemalige Mitglieder der RAF, der Roten Armee-Fraktion. Jetzt erzählen uns die Medien auch, dass sie angeblich aussagen will, von der Kronzeugenregelung Gebrauch machen, um eventuell straffrei auszukommen. Vorsicht ist angesagt, die bürgerlichen Medien lügen immer wieder, deshalb Vorsicht. Letzten Winter wurden aus 91 Revolutionsopfern in Rumänien zuerst 12, dann 5 bis 6.000, die erfunden wurden, erfundene Tote. Angebliche sekuritate Folteropfer waren ausgegrabene, auf ganz andere Art und Weise zu Tode gekommene Menschen. Lüge. Aber nicht nur das. Auch wenn Susanne Albrecht jetzt aussagt, können wir es dahingestellt lassen. Die Medien verkaufen die Kronzeugenregelung als das Mittel zur Bekämpfung von kriminellen Taten. In Wirklichkeit geht es ihnen um die Bekämpfung der politischen Opposition, die alles andere als Grund hat, ihre Positionen aufzugeben. Es braucht uns im Grunde nicht weiter zu kümmern. Sensationsheischerei hat mit dem mühsamen, manchmal auch spaßigen politischen Weg, den die Opposition zu gehen hat, nichts zu tun. Nur wir müssen uns darauf konzentrieren. Phantomenale Proteste in Hamburg gegen die Tagung des ICC, die Internationale Handelskammer, die einzige weltumfassende private Organisation der Wirtschaft. Sie tagte zum zweiten Mal nach 1937 in einer deutschen Stadt, worauf sie recht stolz hingewiesen hat. Phantomenale Proteste auch gegen das Phantom der Oper, ein Kommerzspektakel, dessen Premiere am Freitag letzter Woche stattfand. Wir haben schon darauf hingewiesen. Diese Premiere wurde zum Anlass genommen, Protest und Widerstand auf die Straße zu tragen. Und es beteiligten sich sehr viele aus den von der kapitalistischen Umstrukturierung betroffenen Vierteln. Sie sind am stärksten davon betroffen, wenn teure Wohnungen, teure Geschäfte Einzug halten, wenn die wenig rentablen Bereiche wie die Werften verschwinden oder klein rationalisiert werden. Dafür aber Mikroelektronik, neue Medien, Gentechnologie, Freizeitvermarktung Einzug hält. Einzug in die durchmischten Hamburger Viertel. Einzug halten diese Bereiche zusammen mit der dazugehörigen Kultur, dem Yuppie-Flair der Theaterfabrik Phantom der Oper. Vielleicht haben viele von euch auch schon gehört von den Krawallen, den Auseinandersetzungen in der Hamburger Innenstadt. Aber in welcher Form? In Form von Hetztiraden in rechten Blättern? In Form von entpolitisierter Sensationsberichterstattung à la Taz oder Spiegel TV auf dem Pornosender Radio Luxemburg? In dieser Durstphase der Linken wird nach wie vor für politische Ziele gekämpft. Gegen die Herrschaft der Waren- und Konsumgesellschaft, gegen den vorläufigen Siegeszug des Kapitals auf diesem Globus. Und wir wollen das herausarbeiten, den Stand dieser Kämpfe, woran orientieren sie sich und welche Perspektiven gibt es? Eine Orientierung sind die Auseinandersetzungen um das Wohnen und Leben der Menschen. Mietsituation, Dach überm Kopf. Oder nicht? Klarer Ansatz. Die Miete leert den Geldbeutel. Oder auch nicht. Das ist ein Teil der Orientierung auch für die Aktionstage in Hamburg gewesen. Und wir wollten wissen, was sich auf der Straße abgespielt hat und wie es weitergehen wird. Also erstmal zum letzten Freitag, bei der Premiere, wo die Gegenaktivistinnen ankündigten, dass sie die Premierengäste auf ihre Art und Weise begrüßen wollen.
Es ist dann aber trotzdem gelungen, ganz viele waren auch im Bürgerzivil, also fast unmittelbar vor das Phantom zu kommen. Es war auch so, dass total viele Anwohnerinnen, die um das Phantom leben, mit auf der Straße waren. Und in der Folge ist also eine total geile Blockade gelaufen. Das sah also dann so aus, dass also mehrere tausend Menschen, völlig bunt, Anwohnerinnen, schaulustige Leute von uns, im Grunde gemeinsam eine Blockade gemacht haben. Eine Form, mit der die Bullen überhaupt nicht zurechtgekommen sind, weil auch die Aktionen einfach ganz flexibel waren. Das war einfach nur in den Weg stellen, das war Parolen rufen, das war Autos verschönern, das war auch einfach Premieren Gästen nochmal die Meinung sagen, das war auch eine Kette machen, sie nicht durchlassen. Und in der ganzen Vielfältigkeit und auch in der Breite, in der das nachher gelaufen ist, war es also für die Bullen überhaupt nicht mehr möglich, da irgendwie mit klarzukommen. Es ist nachher so gelaufen, dass sie irgendwann ganz undifferenziert einfach ganze Plätze geräumt haben, aber nicht in der Lage waren, das letztlich durchzusetzen, weil einfach zu viele Menschen auf der Straße waren. Das war dann so, dass also die Premiere mit einer Dreiviertelstunde Verspätung angefangen hat, dass von den 2000 Plätzen allerhöchstens überhaupt die Hälfte besetzt war, weil alle anderen sind nicht durchgekommen oder haben vorher entnervt abgedreht. Und wir also uns hätten nie träumen lassen, dass wir also die Blockade an dem Punkt mit so einem nachhaltigen Erfolg haben durchsetzen können. Und der Freitag also ein voller Erfolg für uns war und uns aber auch gezeigt hat, dass ganz viele Menschen auch dort begriffen haben, was das Phantom für sie bedeutet und auch aus dieser Betroffenheit heraus sich auch so mit unserer Blockade auch ganz spontan sympathisiert haben, sich dem angeschlossen haben und dass das wirklich etwas ist, was gemeinsam von allen dort getragen worden ist.
Das heißt, es sind im Vergleich zu den Protesten gegen den ICC-Kongress doch noch auch mal mehr Leute jetzt auf die Straße gegangen.
Also auf jeden Fall, ja. Das ist also weit über das, was sich so Szene nennt, hinausgegangen und ganz klar, es hatte total viel damit zu tun, dass die Leute wirklich auch an dem Tag verstanden haben, da gehen Leute für 1000 Mark heute Abend in dieses Gebäude rein und wir müssen von 1000 Mark eigentlich im Monat leben. Und also was das eigentlich auch für ein Widerspruch ist und dass man sich dazu auch einfach verhalten will und den Leuten, die da auch einfach mal so ins Viertel schneien, also das auch zeigen will, was man davon hält.
Das könnte doch sicher auch nochmal auf diese Mobilisierung aufbauen, die im Widerstand gegen die ursprüngliche Flora-Bebauung schon gelaufen ist.
Ja.
Da waren ja auch schon viele Leute damit erreicht, so wie ich das mal mitgekriegt habe.
Ja.
Wie geht das denn jetzt weiter in Hamburg? Also dieses Teil ist jetzt eröffnet und das wird auch wahrscheinlich seinen normalen Betrieb aufnehmen. So. Gibt es denn Gruppen, die in Hamburg da gezielt auch weiter gegen Umstrukturierung, gegen die Juppifizierung von den Vierteln arbeiten? Und gibt es da Schwerpunkte, an denen sie weitermachen?
Also konkret hat sich auch gerade an dem letzten Freitag für uns gezeigt, dass also zunächst einmal so das Thema Umstrukturierung, Vertreibung durch sogenannte behutsame Stadterneuerung, Juppisierung, dass das Themen sind, die offenbar also so in breitere Kreise auch von der Bevölkerung also Einzug gehalten haben und dass es darüber eigentlich mittlerweile ein breit gestreutes Wissen gibt, dass viele Leute sich damit offenbar auseinandersetzen. Das hat uns der letzte Freitag gezeigt. Es ist so, dass jetzt gerade auch in der letzten Woche sind Senatspläne bekannt geworden, sind auf dem Heiligen Geistfeld eine sogenannte Mehrzweckhalle zu errichten für insgesamt 17.000 Besucherinnen und dass das für ganz viele Gruppen jetzt nochmal ein Anlass ist, sich an diesem Projekt auch nochmal mit Umstrukturen in Hamburg auseinanderzusetzen. Und dass es dazu am letzten Montag ein Treffen gegeben hat hier in Hamburg, wo Betroffene, Anwohnerinnen, verschiedene politische Gruppen sich zum ersten Mal getroffen haben und wo ganz schnell klar war, dass dieses Projekt, also ein weiterer Versuch des Senats hier in den Vierteln, in denen wir leben, sowas wie Umstrukturierung voranzutreiben, dass uns aber auf der anderen Seite auch klar ist, dass wir versuchen müssen, nicht nur diesen einzelnen Projekten was entgegenzusetzen, sondern anhand dieser Projekte zu versuchen, den Kampf gegen die Umstrukturierung der verschiedenen Gruppen zusammenzufassen und nicht mehr nur den einzelnen Projekten hinterherzulaufen, sondern einen breiten Protest, der in der Bevölkerung, die hier lebt, auch verankert ist, versuchen müssen aufzubauen.
Was sind denn das für Prozesse, die bei den Leuten da ablaufen, die ja jetzt ursprünglich erstmal nicht zu einer Szene gehören? Man kann natürlich sagen, diese Projekte zerstören Wohnraum, sie treiben die Mieten in die Höhe, sie siedeln teure Geschäfte an, aber ist das schon ausreichend für die Leute, auf die Straße zu gehen? Ich meine, sie werden sich auch erstmal sagen, ja, was können wir dagegen eigentlich machen, außer vielleicht hier und da mal zu protestieren. Es wird trotzdem so aussehen, dass wir aus unseren Wohnungen vertrieben werden und dass wir dann auf der Straße stehen. Mhm. Ist da sowas wie Mietersolidarität auch schon wieder verstärkt zu spüren, dass Leute dann vielleicht auch konkret ihre eigene Situation in Angriff nehmen und sich da dann auch wehren an dem Ort, wo sie jetzt wohnen oder wo sie vielleicht vertrieben werden sollen? Weil ich denke, solche konkrete Handlungsperspektiven brauchen die Leute dann ja auch.
Ja. Also für die Gruppen, die bereits an dem Thema Umstrukturierung, so ungenau der Begriff auch sein mag, arbeiten, ist genau das ein Problem. Dass also viele Menschen zwar die Zusammenhänge von bestimmten großen Projekten, von daraus resultierenden steigenden Mieten und möglicher Vertreibung, dass sie diese Zusammenhänge durchaus kennen, dass sie aber immer erst dann aktiv werden, wenn es vor der eigenen Haustür passiert. Und sie im Grunde immer erst, wenn sie ganz konkret in ihrem Lebensbereich diese Einschnitte verspüren, sie jeden Tag dann durch Baustellenlärm, durch Besucherinnen, durch steigende Preise in den eigenen Kneipen, wenn sie das wahrnehmen, dass dann immer aus dieser konkreten Betroffenheit heraus sich dann auch was Widerstand entwickelt, Anwohner-Innis zusammentreten, öffentliche Anhörungen eingefordert werden und auch Proteste laufen. Und das ist ein Punkt, an dem wir versuchen weiterzukommen, dass wir versuchen wollen, also Proteste, die sich an bestimmten Projekten aufhängen, da den Leuten klarzumachen, dass das im Grunde um was Größeres geht, was hier in Hamburg laufen soll die nächsten 10, 15 Jahre und dass so eine Stärke eigentlich nur aus so einem Zusammenschluss der verschiedenen Betroffenen raus sich entwickeln kann. Mhm. Und da versuchen wir jetzt mal was zusammenzufassen und da auch die verschiedenen Gruppen, Mieterinnenbündnis und verschiedene einzelne Bürgerinis, die sich jetzt gerade auch so entwickeln, anzusprechen. Und da, dass da was zusammenlaufen kann.
Wir haben hier zwei Frauen aus der Molkestraße 28. Das ist ein Haus, in dem die Mieterinnen von der Vertreibung aus dem Sedanviertel praktisch bedroht sind. Könnt ihr was zu eurer Situation gerade sagen?
Ja, ich glaube, ich sage hier erstmal was zur Geschichte. Es ist also seit anderthalb Jahren, dass der Besitzer des Hauses versuchen will, das Haus abzureißen. Der Besitzer, das ist Hans Hassler. Das ist also der Vorsitzende des Rings Deutscher Makler. Und wir haben gegen den Abriss eigentlich uns erstmal zusammengesetzt und da Einspruch gegen erhoben. Und immer sind seitdem immer wieder in Auseinandersetzung, eigentlich eher mit der Stadt, weil die praktisch als Vermittlungspartner da auftritt, weil der Herr Hassler sich noch nie mit uns in Verbindung gesetzt hat, also der Besitzer. Ja, und es ist so, dass die halt auf allen möglichen Arten versuchen, den Abriss oder versuchten, den Abriss durchzubringen mit mehreren Gutachten. Und wir haben jeweils dann darauf reagiert, muss man eigentlich sagen, und haben zum Beispiel die Standsicherheit des Hauses bewiesen, die einfach fälschlicherweise als nicht existent angenommen wurde von den Gutachtern, von dem Hassler oder von der Stadt.
Ja, ihr habt ja in den letzten 2 Jahren auch eine Öffentlichkeitsarbeit zu eurer Situation gemacht, die ja auch einigermaßen typisch ist fürs Viertel, dass halt etliche Mieterinnen aus dem Viertel rausgedrängt werden, vor allem durch Mieterhöhungen. Könnt ihr eure Argumentation aus den letzten 2 Jahren da auch nochmal kurz wiedergeben?
Also wir begründen unsere Argumentation vor allem erstmal mit dem Bau der KTS. Also die KTS ist verantwortlich für diese Viertelsveränderungen, für die Umstrukturierung, die da auch geplant sind. Zum Beispiel, also da gibt es ja wirklich viele Beispiele, an denen es schon passiert ist, dass Mieter rausgedrängt worden sind. Zum Beispiel gerade die Moltkestraße 28a, das ist ebenfalls ein Haus vom Hassler, wo dann unten auch ein Flipper-Center reingekommen ist und die Mieten ganz auf 18 Mark pro Quadratmeter gestiegen sind. Dann gibt es die Moltkestraße 27, wo das kleine Brauhaus reingebaut worden ist, wo also auch eine Zweckentfremdung gemacht worden ist, um den KTS-Besitzern da irgendwie angenehme Abend... Beschäftigung zu verbringen. Dann gibt es noch die Computerschule, die ebenfalls in dieses Umstrukturierungsgebiet reinspielt, denn die Pfahlerhäuser werden ja eben auch abgerissen und so lässt sich das auch ewig weit noch weiterführen, dass halt das ganze Viertel für die Besucher der KTS hergerichtet und schön gemacht und angenehm gemacht werden soll, wobei die Mieterinnen dann zwangsläufig rausfliegen.
Ja, in dieses Konzept passt es ja, fügt sich das nahtlos ein, was gerade in der Moltke ja als Gefahr über euch schwebt. Was lässt sich denn jetzt zum aktuellen Stand noch genauer machen? Was hat sich in letzter Zeit so getan für euch?
Also bis jetzt haben wir halt immer mit einem Abriss gerechnet und haben versucht, dagegen zu argumentieren. Und die Lage hat sich jetzt ein Stück weit verändert. Also wir denken zum einen wegen der ja politisch brisanten Lage um die KTS rum, dass es ja gerade wieder etwas unklarer wird mit den ganzen Kosten, die noch dazukommen und vor allem halt mit der Wohnungsnot. Also dass es gerade zu offensichtlich ist, wie billiger Wohnraum vernichtet wird. Und im Moment sieht es wohl so aus, dass die Dezernenten und der OB einen Abriss politisch nicht vertreten wollen, weil es ihnen, wie gesagt, zu brisant ist. Und dass es aber im Endeffekt trotzdem eigentümerfreundlich ablaufen soll, die Entscheidung. Der Bauausschuss ist ausgebotet worden, also der hat jetzt keine Entscheidungsmöglichkeit mehr. Der wird nur informiert, das findet am Mittwoch, den 11. statt. Und die Entscheidung liegt jetzt alleine bei der Verwaltung. Und das wäre halt die FGS, die Sanierungsgesellschaft, Bauordnungsamt, Bauverwaltung und das Rechtsamt. Und der Vorschlag im Moment ist, dass der Eigentümer saniert, allerdings keine Gelder dafür kriegen wird vom Land, die mit den Mieterinnenschutz und Auflagen verbunden wären, sondern einfach mit Geldern von der Stadt, was für uns bedeuten wird, dass wir keinen Mieterinnenschutz bekommen und dass wir halt trotzdem rausfliegen würden. Also das ist so ihr Konzept.
Ja, und dem steht ja was ganz anderes entgegen. Es ist ja auch möglich, sich da zu wehren. Das ist ja, seid ihr ein Beispiel für und dem was entgegenzusetzen. Ihr habt da ja schon vor längerem eigene Forderungen ausgearbeitet, an denen sich ja im Grundsatz jetzt nichts weiter geändert hat, außer dass der Schwerpunkt gegen Abriss sich inzwischen relativiert hat, weil es im Moment ja darum geht, gegen Luxussanierung. Könnt ihr die Forderung einfach nochmal wiederholen und sagen, was Neues dazu zu sagen gibt?
Also wir haben das in unserem Konzept, was wir erstellt haben, eigentlich schon aufgeführt. Und zwar haben wir haben immer schon gefordert, dass das Haus von der Stadt übernommen wird, dass die Stadt also den Eigentümer ersetzt und dass in diesem Haus praktisch exemplarisch dann eine Sanierung bzw. eine Instandhaltung des Hauses durchgeführt wird, die auf unseren Vorstellung beruht. Und da gehört zum Beispiel zu, dass wir als Trägerverein, als die Mieterinnen, als Trägerverein sich zusammenschließen und zusammen Mietvertrag erhalten und damit dann auch entscheiden über die Nutzung und Instandhaltung des Hauses. Und dass wir also praktisch die Notwendigkeit der Sanierungsmaßnahmen, der Renovierungsmaßnahmen entscheiden und dass wir auch die Aufträge praktisch vergeben. Und die Forderungen, die mit diesem Konzept zusammenhängt, sind eben politisch eine Stadt das Haus zu übernehmen, weil das ein Miethai wie der Hassler, also wie der Besitzer, natürlich niemals durchsetzen würde. Und dass halt die Miete entsprechend den realen Kosten für das Haus gehalten würde und nicht so enorm hoch steigt, um halt den Gewinn eines Eigentümers da zu gewährleisten.
Ja, ich möchte da mal zwischenfragen, und zwar, wie war das mit der Renovierung, die ihr euch da vorstellt? Habt ihr euch das mal so über den Daumen angeschaut oder wie ist das gelaufen? Und wie ist das mit Kosten?
Also wir haben uns das eigentlich nicht nur über den Daumen angeguckt, sondern ziemlich konkret. Und zwar haben wir mit Bausachverständigen gesprochen, die auch zu uns geholt und haben dann halt abgecheckt mit denen, was da wichtig wäre zu renovieren beziehungsweise für die Instandhaltung zu tun. Und da haben wir halt einen Einbau einer Zentralheizung, einer Wärmeisolierung, also zum Beispiel Isolierfenster, von einem Brandschutz auf jeden Fall berechnet und auch eine Dachsanierung, die allerdings in erst 15 Jahren oder sowas stattfinden müsste. Und mit den Bausachverständigen zusammen haben wir dann noch eine Kostenaufstellung gemacht für dieses Projekt und die ist halt so niedrig gehalten, die ist also viermal niedriger als das, was die Stadt da so für eine Sanierung ansetzt, dass wir die so finanzieren wollten aus Sanierungsgeldern und außerdem aus dem veruntreuten Mietanteil des Besitzers, der halt die Miete einfach eingezogen hat und das am Haus selber nichts instand gehalten hat. Und dieser Instandsetzungsanteil der Veruntreute, wenn man den auf 15 Jahre errechnet, dann ergibt das eine Summe von 110.000 Mark, was schon also ein ganz gewaltiger, großer Anteil für unsere Kostendeckung wäre.
Ja, wo kommt denn der große Unterschied her zwischen eurem Gutachten und dem der Stadt?
Ja, also die Kosten von unserem Gutachten betragen ungefähr nur ein Fünftel von den Kosten, die die Stadt so für eine Sanierung annimmt. Und das kommt daher, dass halt ein Standard für das Haus gelten soll, wenn es nach der Stadt geht, der in fast keinem Altbau weder aus dem Grün noch aus dem Sedernquartier erfüllt wird und die auch in stadteigenen Häusern, die neulich renoviert worden sind, nicht erreicht wird. Und dieser hohe Standard, der soll halt jetzt bei uns gewährleistet werden und damit ist er auch so teuer. Und den wollen wir halt nicht. Und wir haben nur die notwendigen, also nach unseren Meinungen notwendigen Maßnahmen mit Kostenvoranschlägen versehen. Und da bleibt die Summe halt dann ganz gewaltig unter den Stadtgutachten drunter.
Und was gibt es noch zu sagen zur gegenwärtigen Situation bei euch?
Ja, wir wollen natürlich drin wohnen bleiben in unserem Haus und denken, dass es auch ein Zeichen setzen wird, wenn wir drin bleiben, entgegen der Strategie halt von der Stadt und vom Besitzer und unsere Bedingungen und Forderungen durchsetzen könnten, wäre das sicher eine Möglichkeit für viele andere betroffenen Mieterinnen, auch Schritte in die Richtung zu versuchen und durchzusetzen. Also, dass sich da mal wieder was tut und nicht nur ständig die Mieten steigen und Leute rausfliegen. Ja, wir würden uns halt unheimlich freuen, wenn noch ein paar Leute Transparente im Viertel zu unserem Haus raushängen würden, dass es auch mal wieder sichtbarer wird, dass da was läuft, so im Viertel.
Einen eher politischen Song, darüber, dass wir wirklich alle zusammenhalten müssen, dass etwas anderes passiert hier auf der Welt. Der macht zusammen Anrufen.
Ja, hier ist immer noch das Donnerstagesinfo von Radio Dreigland aus Freiburg. Das gerade eben war übrigens, das waren die Microkids aus der Schweiz, aufgenommen am 8.7. in Schopfheim. Und damit wären wir schon bald beinahe beim nächsten Thema. Vorher haben wir nochmal die Telefonnummer im Studio in Freiburg, die 31028. Schopfheim, das heißt für viele Leute hier Woodrock. Das ist oftmals die einzige Beziehung, die Leute aus Freiburg zu Schopfheim haben. Woodrock, eine Alternative zur bürgerlichen Kommunikationskultur, Fragezeichen. Jedes Jahr findet in Schopfheim das Woodrock statt. Es ist ein Open-Air-Wochenende. Ich sage jetzt bewusst nicht Festival. Es ist ja nicht nur ein Festival. Im Studio sind jetzt Sunny und Cora. Hallo.
Hallo.
Hi.
Ja, und damit es nicht ganz so trocken wird, das Gespräch, habe ich hier ein bisschen Getränk aufgemacht, welches verraten wir mal noch nicht. Ihr seid Organisatorin von dem Wochenende. Das Woodrock hat ja schon eine gewisse Tradition. Ihr schreibt hier in dem Heft, das wart ihr wohl auch, ihr seid ja schon länger Organisatorin, von 1988 steht: Traditionen sind nun aber nichts, was wir den Schützenvereinen und Deutschtümlern überlassen sollten. Ist das so? Wollt ihr das denen nicht überlassen? Seht ihr das schon als Tradition, das Festival und mehr?
Den Begriff Tradition höre ich persönlich jetzt nicht so gerne. Ich würde das eher so definieren, dass das ein Freiraum ist, den wir uns erarbeitet und auch erkämpft haben, was in der Provinz meistens noch schwieriger ist, wie in den ach so schönen Metropolen. Und dass es uns wichtig ist, dass dieser Freiraum auch jeden Fall erhalten bleibt.
Ja, was ist noch vielleicht noch genauer für euch, das Woodrock, mehr als Tradition? Ist das so eine Art Alternative zur, wie ich es ausgedrückt habe, bürgerlichen Kommunikationskultur, oder ist es mehr? Oder ist der Anspruch zu hoch?
Nee, es ist auf alle Fälle eine Alternative, weil es was ist, was wir selbst machen, was von uns selbst bestimmt wird, was natürlich auch geprägt ist von unseren ureigensten Bedürfnissen und von unseren Interessen. Und es ist eben von daher was wir einfach so ein Stück gelebte Anarchie eigentlich für uns bedeutet, 3 Tage lang.
Ja, über die Inhalte wollen wir später vielleicht noch ein bisschen, nicht nur vielleicht, sondern sicher eingehen. Vielleicht noch ganz kurz mal zur Entwicklung, die Woodrock gemacht hat. Ich kann hier mal wieder zitieren aus einem anderen Heft von euch. Wir zitieren ja heute so gern von letztem Jahr. Da steht zum Beispiel drin: Manchem ist dieses Festival schon zu spießig, weil regelmäßig und geplant, weil Qualitätsanspruch und Professionalität sich einschleichen wie Ex-Revoluzer auf Ministersessel. Ist es für euch spießig oder professionell, beides oder keins davon?
Also ich denke, das Woodrock ist jedes Jahr noch so viel chaotisch, dass man also Professionalität da schon sehr in Frage stellen muss. Was halt sich klar eingeschlichen hat, und ist auch klar, das ist, dass halt gewisse Abläufe jetzt routinierter gemacht werden wie bisher, was einfach der Entwurf von dem Info oder das Plakat oder solche Dinge angeht. Aber ansonsten, also wollen wir uns diesen Schuh eigentlich nicht anziehen.
Ja, und nach wie vor ist es ja von unten organisiert. Und
das ist ganz klar. Also hauptsächlich organisiert jetzt aus dem Landkreis Lörrach vom A-Plenum.
Und was für Leute kommen denn eigentlich so eurer Einschätzung nach Schopfheim? Die BZ hat letztes Jahr geschrieben, Linksalternative, oder redet von Ökopunks, Autonom, Müslis und Hardcore-Freaks und auch von Szene-Leuten. Wie seht ihr das? Was für Leute kommen denn?
Das trifft es eigentlich schon.
Das trifft es im Prinzip, ja. Also wenn man die von überregional angereisten Leute sieht, trifft es schon. Das Spektrum, was jetzt aus dem Landkreis selber kommt, ist schon noch bedeutend breiter. Also da kommen auch noch Eltern von irgendwelchen Kids, die am Festival sind und weiß der Teufel was. Also aus dem Landkreis selber ist schon ein recht breites Spektrum an Besucherinnen.
Also schon mehr als ein lokales Teil, sondern
ja, das auf jeden Fall.
Jetzt in der Entwicklung von Woodrock, seht ihr das jetzt auch so wie ich, wenn ich jetzt die Papiere so durchlese, dass zwischen 89 und 90 jetzt dieses Jahr schon eine gewisse Zäsur eingesetzt hat, zu sehen ist?
Die Zäsur auf alle Fälle. Und zwar von daher, dass es, ja, ich würde mal sagen, es war früher ein politisch angehauchtes Musikfestival. Und ab diesem Jahr wollen wir versuchen, da wirklich ein absolutes Gleichgewicht herzustellen. Weil es die Erfahrung aus den letzten Jahren so war, dass die politischen Veranstaltungen, die uns ja auch unheimlich wichtig waren, doch immer vom Musikprogramm ein bisschen unterdrückt wurden und so. Und das soll in diesem Jahr eben unbedingt anders laufen.
Also Gleichgewicht zwischen Musik und
und politischen Veranstaltungen oder kulturellen Veranstaltungen, die so am Nachmittag noch laufen.
Ja, jetzt habt ihr letztes Jahr schon euch Überlegungen gemacht, wie es dieses Jahr ablaufen könnte. Ihr habt da so eine Art Konzept entworfen und wollen wir vielleicht kurz überprüfen, ob das vielleicht auch für dieses Mal zutrifft. Es soll tagsüber Workshops geben, war letztes Jahr zu lesen. Und ab 19 Uhr erst Alkohol. Trifft das zum Beispiel zu?
Also eine Stunde früher verlegt, ab 18 Uhr. Also mit Beginn vom Musikprogramm.
Und von der Organisation her war damals vorgesehen, dass die Arbeit, die Verteilung der Arbeit beim Woodrock auf möglichst viele Schultern oder Gruppen verlagert wird. Habt ihr das auch diesmal so durchgesetzt?
Es gibt dieses Jahr eine viel, viel stärkere Beteiligung eben auch aus anderen Städten.
Wobei man muss dazu sagen, das ist eine zweischneidige Sache, also aus der Region selber haben sich Leute vom Woodrock verabschiedet, die machen dies ja nicht mehr mit bei der Organisation, was auch mit dem Wandel vom Woodrock zu tun hat, wobei sich deswegen, wegen dem Wandel jetzt wiederum, aber Leute aus anderen Städten dafür massiv an der Organisation beteiligen.
Über die inhaltlichen Differenzen können wir vielleicht nachher noch ein Wort verlieren oder mehrere. Von letztes Jahr war noch zu lesen, dass Besucherzahlen so was Wichtiges ist. Es waren da letztes Jahr über 2000 Leute dort. Inwiefern widersprechen so eine hohe Teilnehmerinnenzahl dem Konzept?
Also ich denke, für so ein Konzept, wie wir das verwirklichen wollen, das ist in der Zeitung nett überschrieben gewesen mit Besucherinnen werden Macherinnen. Dazu braucht man, glaube ich, eine gewisse Überschaubarkeit und die war jetzt im letzten Jahr absolut nicht mehr gegeben. Und von dem her hat sich so eine Anonymität eingeschlichen. Auf der einen Seite sind die Leute, die das organisieren, die schuften, die gefälligst auch zu funktionieren haben. Mhm. Auf der anderen Seite sind die Leute, die kommen, sich was reinziehen wollen, die das Ganze konsumieren. Mhm. Und das, denke ich, hängt auch viel mit der Größe von dem Ganzen zusammen, dass also die Überschaubarkeit einfach völlig verloren ging und das Festival also in so einer Anonymität stattfand.
Mhm. Ich denke, bevor wir jetzt auf die Inhalte ein bisschen eingehen, machen wir mal ein bisschen Musik, und zwar, was hören wir jetzt?
Das Stück, das jetzt kommt, ist von einer schwedischen Frauenband, die heißt Anitas Livs. Und es sind zwei Frauen aus Schweden und eine Frau aus Zentralafrika, die bevorzugt mit internationalen Percussion-Instrumenten arbeiten.
Ja, die spielen die Gruppe, die, wann spielt die?
Die spielt am Sonntagabend quasi zum Abschluss vom Festival nochmal was richtig Schönes und Fetziges.
Gehen wir jetzt hier mal aus der Musik raus, gehen wir zu den Inhalten vielleicht über, zu den in Anführungsstrichen politischen Inhalten. Wie sieht denn, es ist natürlich eine sehr grobe Frage, aber wie sieht denn der Anspruch von euch aus, das Selbstverständnis? Bei dem Woodrock handelt es sich ja nicht um eine städtisch finanzierte alternative Kulturarbeit. Wie ist denn euer Anspruch, vielleicht zu rüberzubringen?
Ja, ich würde sagen, es ist so, dass wir einfach den Freiraum, den wir uns eben erkämpft haben, dazu benutzen wollen, einfach unsere ureigensten Interessen durchzusetzen. Und wie kann man das sagen?
Ja, welche Interessen sind das?
Einfach Kultur oder so, so zu leben, wie wir das wollen. Also nicht, wie es irgendwie von oben vorgegeben wird als Konsumkultur oder irgendwie so, sondern wirklich was Eigenes zu machen.
Also einfach den Begriff Kultur von unten mal drei Tage in die Tat umzusetzen, was heißt, dass man Kultur nicht konsumiert, sondern dass man da irgendwie dran beteiligt ist und dass Kultur für uns was ist, was mit unserem eigenen Leben was zu tun hat, mit unseren Lebensumständen und somit natürlich auch politisch wird.
Ich habe hier noch einen Redebeitrag von letztes Jahr, da steht auch Kultur von unten, sich politisch zu informieren, sei auch ein Teil von dem Festival, darf ich das so nennen. Ja. Und Kohle für unseren Widerstand gegen das herrschende System und für die politische Arbeit, Prozesskosten, ja, die Gelder gehen ja, falls Überschuss gibt, wohin gehen die dieses Jahr?
Die gingen Die gingen letztes Jahr in der Hauptsache an Prozesskostenfonds, Bundehilfe, Rote Hilfen und es wird dieses Jahr wohl wieder genauso gehandhabt.
Aber Kultur als Widerstand, könnt ihr das noch ein bisschen genauer fassen vielleicht für die ZuhörerInnen? Es ist ein schwieriges Teil, aber wie kriegt ihr das für euch hin?
Ja, Kultur als Widerstand heißt für mich erstmal, dass ich den Begriff vom Widerstand mal etwas erweitern muss, vom Streetfighten weg, dass da viel mehr dazu gehört, dass da eigentlich jeder Lebensbereich dazugehört. Und das ist einfach für mich eher so die Definition dann auch von Kultur, was meine Kultur ist. Und das hat halt mit Widerstand viel zu tun.
In dem Programmheft vom letzten Jahr steht, Kultur mischt sich ein, Kultur mischt auf, wird Widerstand, wird Politik. Die Entwicklung, also wie es hier in den Sätzen steht, ist ja nicht unbedingt so sofort nachzuvollziehen. Könnt ihr das noch irgendwie genauer hinkriegen? Oder meint ihr, dass du so... Ich finde es auch so schön. Was jetzt noch ein spezielles Teil ist, was ihr auch so geschrieben habt, ist irgendwie die Aufhebung der Trennung von VeranstalterInnen und BesucherInnen. Könnt ihr dazu irgendwie das mal was sagen?
Es ist in den letzten Jahren eben oft genug so gelaufen, dass die Leute, die das gemacht haben, die Veranstalterin, einfach schon ein bisschen das Gefühl hatten, wir sind ein Dienstleistungsbetrieb für die Leute, die da kommen. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Es soll ein Fest einfach für alle sein, die da kommen. Und das heißt eben auch, dass sich alle irgendwo einklinken sollen, auch wenn eben Arbeit anliegt, ob das nun Klo putzen oder was weiß ich, an der Theke aushelfen ist oder so. Also wirklich so, dass die Besucherinnen auch zu Macherinnen werden.
Das betrifft auch andere Bereiche, wie wir haben ja auch in dem Info mehr drüber geschrieben, dass das Festival, obwohl es aus einer linken Ecke kommt, genauso Anmache, Suff und weiß der Teufel, was alles vorkommt. Und es kann nicht unsere Aufgabe sein, als Organisatorinnen von dem Festival jetzt hier irgendwie eine Überwachung oder eine Polizei da zu spielen, sondern Besucherinnen werden Macherinnen, heißt für uns auch, dass solche Dinge auch dann von Besucherinnen mit geregelt werden.
Das Stück Anarchie, das ihr da probieren wollt, hat es letztes Jahr geklappt?
Nee, nicht so, wie wir es uns gedacht haben. Mhm. Und das ist eben auch, diese neue Konzeption war eben auch ein Ansatz, dass wir das dann mal schaffen. Mhm. Und dieses Jahr ist eben auch geplant, dass wir jeden Tag, also Samstag und Sonntag, um 12 in so eine Art ganz großes Besucherinnenplenum veranstalten, wo dann eben alle solche Sachen auf den Tisch kommen sollen. Was stinkt den Leuten, was läuft nicht richtig, was können wir dagegen tun, wenn irgendwas nicht richtig läuft und so.
Dieses Jahr soll es auch einen Blog geben zum, in Anführungsstrichen, Thema Frauen. Was gibt's dort?
Das ist so entstanden. Es war, also Frauen arbeiten ja schon die ganze Zeit immer am Woodrock mit. Und es hat sich aber gezeigt, dass in den letzten Jahren, dass ja, dieser Freiraum Woodrock war doch zu einem großen Teil schon ein Männerfreiraum. Es liefen also üble Anmachen, die bis zu Drohungen gingen und so weiter. Und da haben wir für dieses Jahr, wir Frauen, eigentlich beschlossen, dass wir unsere Interessen diesmal viel offensiver vertreten müssen. Und ja, und dass wir in Zukunft einfach dafür sorgen, dass die Leute da vom Platz fliegen.
Ja, und als inhaltliche Veranstaltung, gibt es eine Ausstellung oder ein
Es gibt eine Ausstellung aus Heilbronn zu Sextourismus. Dann wird es eventuell diesen Workshop, wenn du, geben, was aber noch nicht ganz sicher ist, weil sich da jetzt doch wieder ein paar Schwierigkeiten ergeben haben.
Ja. Noch zu anderen Inhalten, was gibt es sonst noch für, gibt es da bestimmte Redebeiträge, da werden Themen schon vorbereitet diskutiert und wenn ja, welche?
Ja, mit Redebeiträgen so von der großen Bühne aus haben wir es nicht mehr so, das haben wir früher alles gemacht, das läuft an so einem Festival einfach nicht und ist auch eine total unpersönliche Art. Es werden große Zelte da sein und da werden dann verschiedene Veranstaltungen im Nachmittag stattfinden. Das sind zum einen, gibt es zu der Ausstellung Kunst als Widerstand, gibt es zur Eröffnung eine Eröffnungsveranstaltung mit Diashow, wo die einzelnen Plakate und die Inhalte, die mit den Plakaten zusammenhängen und die Kriminalisierung, die die Plakate erfahren haben, genauer erklärt wird. Es gibt Videofilme zu verschiedenen Themen, zum IWF, zu Hausbesetzungen. Es gibt ein Forum für autonome Jugendzentren, das wird von Freiburg aus organisiert, wo ein Erfahrungsaustausch zwischen autonomen Jugendzentren stattfinden soll und so weiter und so fort.
Vielleicht noch ein Wort zur Sache Öko. Das Ganze findet ja im Sengelewäldchen statt. Das ist ein Naturschutzgebiet mit einem über 700 Jahre alten Eichenwald. Reicht da die Aufforderung an die Leute, Müll zu vermeiden? Oder wie kann Menschen solches Teil in so einem Wald veranstalten?
Also das Erste, was da dies Jahr auch ganz anders wird, ist, dass wir auf den üblichen Plastikmist, den wir bis jetzt immer nehmen mussten, es ist ja verboten bei solchen Veranstaltungen aus versicherungstechnischen Gründen, Gläser auszugeben oder Flaschen. Wir werden das dieses Jahr zum Teil trotzdem machen, und zwar das Essen gibt es jetzt in Porzellantellern, die halt gewaschen werden müssen. Es wird so 2/3 vom Plastikmüll versuchen wir dieses Jahr zu vermeiden.
Ja, aber generell zum Sengelewäldchen, also in so einem Gebiet, also mitten im Wald, so einen Teil zu veranstalten, gibt es da nicht Bedenken?
Sagen wir so, so wie es die Leute, die Besucherinnen bisher gehandhabt haben, gibt es da ganz klar Bedenken. Deswegen von uns jetzt die Initiative, dass zum Beispiel dieser Plastikmüll wegkommt. Ansonsten müssen wir da noch viel mehr darauf achten, dass solche Dinge wie Feuer machen und einfach seinen Müll irgendwo hinschmeißen, dass das einfach dieses Jahr absolut besser wird. Wir werden dieses Jahr auch kein Fahrzeug aufs Gelände lassen und ähnliche Sachen. Und wir hoffen da auch, dass die Besucherinnen das dieses Jahr auch etwas anders handhaben wie bisher.
Vielleicht noch für die Leute, es hat auch gerade jemand angerufen, wo ist zum Beispiel das Programm erhältlich, vielleicht in Freiburg und Umgebung, oder wo seid ihr irgendwie erreichbar?
Wir sind Voranfragen? Über das Infostockwerk in Lörrach zu erreichen. Das ist in Lörrach die Kirchstraße 4. Da gibt es Infos.
Und in Freiburg im Infoladen vielleicht gibt es noch ein paar Programme, die sind immer schnell weg.
Ja, da gab es welche, aber die Dinger sind immer so schnell weg, dass wir gar nicht mehr nachkommen mit Nachliefern. Und das Problem ist auch, dass wir die Werbung dieses Jahr ganz massiv eingeschränkt haben und dass deswegen die Infos inzwischen und auch die Plakate total rar sind.
Und das Ganze fängt nochmal an?
Am Freitag um 18 Uhr.
Am nächsten Freitag, also nicht
13.
morgen,
Juli.
Morgen in einer Woche.
Ja. Aber es können natürlich auch Leute eher kommen und helfen.
Und jetzt hören wir nochmal Musik, und zwar, was hören wir jetzt?
Das ist die Band Parish Garden, die kommt aus dem Allgäu und die würde ich so der Independent-Szene zuordnen.
Okay, danke schön, dass ihr da wart. Ja?
Und die Zeit läuft uns jetzt wieder davon. Jetzt kriege ich gerade angezeigt, dass ich mal rüberschalten soll als kleinen Augenblick.
Ja, wir haben uns leider mit der Zeit verkalkuliert. Das heißt, wir müssen den Albanien-Beitrag rausschmeißen. Das war ein Telefoninterview mit jemand von der Deutsch-Albanischen Freundschaftsgesellschaft, das wir nicht senden wollten, weil es technisch schlecht aufgenommen war, aber was wir vorlesen wollten. Und wir versuchen, das im morgigen Info unterzubringen. Das ist aber nicht garantiert, dass es da dann sendet, weil wir nicht wissen, was die von morgen schon alles vorhaben. Also leider mussten wir das rausschmeißen. Es gibt noch viel zu lernen, auch straffe Gesprächsführung bei Studiogesprächen im Info. Entschuldigung.
Straßenfest im Stühlinger am Samstag, den 7.7. ab 16 Uhr. Das Motto: Wohnungsnot, Vermieterwillkür, Stadtteilzerstörung durch Luxussanierung. Und der Baulärm. Inzwischen auch nach 17 Uhr und an den Samstagen. Mit Spaß, Spiel, Kaffee, Kuchen, Musik und Gespräch und vielen Informationen von verschiedenen Gruppen soll gefeiert werden, auch gegen Ausländerinnenfeindlichkeit und für einen rebellischen Stühlinger. Und was das für ein Fest werden soll, dazu befragte ich ein Mitglied der Stadtteilinitiative Stühlinger.
Und das ist halt jetzt auch so für dieses Fest am Samstag. Ist nicht nur ein einziges Schwerpunktthema da, die Mieten steigen, die Leute werden vertrieben, Luxusbebauung und Spekulation hat im Stadtteil Einzug gehalten, sondern inhaltlich soll das Fest auch auf breiteren Füßen stehen. Das heißt, einmal wird schwerpunktmäßig Informationsarbeit ablaufen zu einer Ausländersituation, weil dort auch Flüchtlinge wohnen auf dem Löwenbräu-Gelände, die da auf Abruf wohnen, bis die Firma Unmüßig das Gebäude Ecke Klarer Straße, Engelberger Straße abreißt. Dazu gibt es Informationsflugblätter auch in den entsprechenden Fremdsprachen, damit die Flüchtlinge das auch selber lesen können. Die sind eingeladen zu dem Fest. Dann soll ein anderer Schwerpunkt sein, die Situation für ältere Menschen im isoliert Wohnen, im Wohnen auch im Stühlinger oder auch im Vertriebenwerden aus einer relativ großen Altbauwohnung, wo sie vielleicht schon 20, 30 Jahre wohnen. Und diese Information oder diese Aktivität soll auf dem Fest auch ablaufen oder Ansprechpartner, Partnerinnen sollen da sein oder Informationsmaterial zur Situation von älteren Menschen, weil die Stadtverwaltung und die Firma Unmüßig diese Luxusbebauung permanent irgendwie mit diesen Altwohnanlagen auch als sozialverträglich deklariert. Und die Altwohnanlagen, die dort wie im Grün auch schon gebaut werden, geplant sind, die haben halt die Funktion, dass ältere Menschen aus ihren individuellen Wohnmöglichkeiten oder aus Wohnbereichen, in denen sie noch relativ große, geräumige Altbauwohnungen haben, auch rausgelockt werden sollen, weil diese Wohnungen auch im freien Wohnungsmarkt halt wieder zu einer Spekulation beitragen sollen. Die sollen auch wieder renoviert werden, luxussaniert werden und sollen nachher den doppelten Ertrag einfach bringen für die Besitzer oder Vermieter. Das ist nur der eine Punkt, warum wir auch gegen diese Wohnanlagen sind. Da war gestern ein Gespräch bei der Stadtteil-Ini-Sitzung mit einer Frau von Grauen Panthers und die hat es auch von der Einschätzung eher so mitgetragen, dass halt diese Altwohnanlagen einfach ein Versuch sind, ältere Menschen ja zu kasernieren in einer Form, in den Griff zu kriegen, dass das praktisch ein Verschubbahnhof ist fürs Altersheim. Das in der Form halt einfacher und leichter abläuft, wie wenn die halt noch individuell mit Kinder, Töchter, Söhne und so wohnen oder integriert in einen Wohnblock wohnen, wo sie auch mit anderen Menschen, mit Jungen und Alten auch Kontakt haben, dass so eine Nachbarschaft auch ein bisschen funktioniert vielleicht noch.
Hat den Tenor von Abschiebung.
Ja, es ist auch eine. Ich denke, dass solche Pläne, dafür gibt es momentan ja auch für diese alten Wohnanlagen einfach Landesmittel, damit Bauträger, die das Geld sowieso haben, die auch durch die Landesmittel sowieso ihren Profit da rausziehen, dass die halt in der Form Altwohnanlagen bauen. Das hat einfach, denke ich, schon eine ganz starke Struktur. Ja, und das läuft im Interesse vom Kapital einfach ab und von den ganzen Verwaltungsstrukturen, dass alte Menschen da über diese Wohnanlagen einfach besser ins Altersheim zu verfrachten sind und dass sie auch in der Form schon früher, also schon entmündigt werden in der Form, bevor sie im Altersheim sind, dann sind sie im Altersheim noch pflegeleichter, wie das vielleicht ansonsten abläuft, dass sie da ein bisschen querulanter sind, weil sie aus ihrer Situation, wo sie noch nicht noch selbstbestimmt gelebt haben, dann halt direkt ins Altersheim müssen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Menschen natürlich auch ältere Menschen klar oft nicht irgendwie gegen diese normalen Konventionen sich wenden und auch viel mit sich geschehen ließen, sondern das ganze Leben lang und das oft im Alter auch noch machen und dass die halt auch leicht zu locken sind in diese alten Wohnanlagen mit dem Argument von einer Sozialfürsorge, von einer Sozialstation, von Klingelknopf im Zimmer und halt erreichbar für jemand, der auch zuständig ist als Altenpflegerin. Aber Es ist oft nur ein Lockmittel und in der Praxis sieht es so aus, dass die dort, wenn sie wirklich bettlägerig oder pflegebedürftig werden, halt von da aus sofort ins Altersheim abgeschoben werden.
Eine Dame von den Grauen Panthers bestätigte mir diese Einschätzung und deutete auch ungefähr an, was sie selbst für Vorstellungen haben.
Unsere Vorstellung ist ja die, dass wir aktiv bleiben wollen und dass wir unser Leben uns selber gestalten wollen bis ins hohe Alter. Und es gibt auch Erfahrungswerte, die sagen, dass Menschen, die bis ins hohe Alter einen Lebenssinn, einen Sinn in ihrem Leben sehen und aktiv bleiben können und Auseinandersetzungen mit der Umwelt haben, dass die viel länger aktiv bleiben und nicht in so ein langes Siechtum verfallen, also lange Pflegebedürftigkeit.
Also, wer mehr erfahren möchte, das Stadtteilfest Rüdesheim.